Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Der Durchbruch ist also darin bestanden, dass man gefunden hat, dass man bei Würmern und Fliegen Veränderungen der Lebensspanne im Rahmen von ungefähr 10-fach erreichen kann. Wenn ich das auf den Menschen umsetze, sind wir heute bei den Modellorganismen so weit, dass wir eine Lebensspanne erreichen, die 800 Jahren beim Menschen entsprechen würden. Das ist die Heilsbotschaft.
Was wäre, wenn wir ewig lebten?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein eigenes Leben einmal langweilig werden wird. Es gibt so viele neue Bücher zu lesen, es gibt so viele neue Kontinente zu entdecken und ich würde mich über jede Erweiterung freuen.
Visionen, Versprechungen und Einwände. Ein Bericht vom 22. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Eine Zukunft, in der das menschliche Leben unbegrenzt verlängert werden könnte, ist für manche Futurologen keine bloße Utopie mehr. Der menschliche Körper könnte sich mit intelligenter Technik verbinden, Krankheit und Altern durch Gentechnik und Nanomedizin wirksam bekämpft werden. Für manche ist das reine Science-Fiction, für andere dagegen ein wissenschaftlich untermauertes Heilsversprechen. Dieses Szenario eines künstlich herbeigeführten ewigen Lebens war im Ernst-Mach-Forum Anlass für ein Gedankenexperiment. Welche Konsequenzen würden sich für Individuum und Gesellschaft ergeben? Was ist der heutige Stand der Alternsforschung? Und wie können Szenarien für die künftige Dauer des menschlichen Lebens begründet oder widerlegt werden?
Mir persönlich erscheint eine biotechnologische Verbesserung unserer Psychophysiologie als plausible Weiterentwicklung der Menschheitsgeschichte.
Stefan Lorenz Sorgner ist Philosoph und Bioethiker. Als Experte für Transhumanismus vertritt er die Ansicht, dass der Mensch durch neue Technologien beliebig geformt und verbessert werden könnte, was auch zu einem weitaus längeren Leben mit besserer Gesundheit führen sollte.
Wir haben stets auf Techniken zurückgegriffen, um unser Leben besser, leichter und angenehmer zu machen und unsere Gesundheitsspanne zu verlängern. Ein Salamander kann Gliedmaße, Netzhaut, Augen und Darm erneuern. Könnte dies auch bei Menschen möglich sein? Eine Alternative stellt die Möglichkeit therapeutischen Klonens dar, wodurch etwa körpereigene Stammzellen so an- bzw. ausgeschaltet werden, dass sich in einer Nährlösung neue Organe bilden ließen. Bei vielen Lebewesen führt Kalorienrestriktion zu einer radikalen Lebensveränderung. Bei vielen Mäusen, Ratten, Hunden und Primaten. Könnte diese Vorgehensweise nicht auch für Menschen hilfreich sein?
Der britische Informatiker O'Brady Gray, einer der bekanntesten Transhumanisten, ist überzeugt, dass Menschen schon in wenigen Jahrzehnten eine durchschnittliche Lebenserwartung von 1000 Jahren haben werden, wenn die entsprechende Forschung ausreichend finanziert wird. Spritzen, Pillen und periodische Behandlungen mit Stammzellen würden das Altern wie eine Krankheit behandeln können. Kritiker werfen ihm vor, der Alternsforschung zwar größere Publizität zu verschaffen, sie zugleich aber in ein schiefes Licht zu rücken. Auch wenn die Lebenserwartung nicht so utopisch verlängert werden kann, neue Herausforderungen werden auch in bescheideneren Szenarien deutlich.
Die wichtigste diesbezügliche Fragestellung ist sicherlich die der Überbevölkerung. Diese könnte insbesondere hinsichtlich der beschränkten Ressourcen und des Lebensraums ein Problem darstellen. Eine politische Lösung durch die Einführung von Sanktionen wird bereits praktiziert, wie zum Beispiel bei Chinas Ein-Kind-Politik. Eine biologische Lösung wurde jüngst in der Literatur thematisiert. Es handelt sich um die Variante der Keimbahnveränderung, die durch einen verrückten Wissenschaftler entwickelt werden und sich mittels eines Virus weltweit ausbreiten wird, sodass ein Drittel aller Menschen unfruchtbar wird, wie das Dr. Bertrand Zobrist im neuen Roman Inferno von Dan Brown gelang. Auch seine Intention war es, die Herausforderung der Überbevölkerung zu bekämpfen. Meiner Meinung nach sind beide Ansätze keine erstrebenswerten, da sie die wunderbare Errungenschaft der Freiheit untergraben.
Um die absehbaren Herausforderungen eines verlängerten Lebens zu bewältigen, müssten keine moralisch fragwürdigen Wege beschritten werden, ist der Philosoph und Anhänger des Transhumanismus Stefan Lorenz Sorgner überzeugt.
Rein rechnerisch stehen jedem Erdenbürger täglich 5300 Kilokalorien zur Verfügung, also mehr als genug. Es besteht ein Problem der Verteilung. In reichen Ländern sind 8000 Kilokalorien pro Tag vorhanden, in den ärmsten nur 1000 Kilokalorien. Weiterhin wird intensiv daran gearbeitet, dass neue Formen der Lebensmittelherstellung etabliert werden. Vielversprechend erscheint mir etwa, Fleisch mittels Stammzellen in Nährlösung herzustellen, was bereits technisch möglich ist, nur noch nicht im industriellen Maße realisiert werden kann. Es ist auch noch viel Potenzial für Lebensraum gegeben, was an einer weltweiten Übersicht der Bevölkerungsdichte deutlich wird. Um die Herausforderung der Überbevölkerung aus mittelfristig im Griff zu haben, darf der technische und wissenschaftliche Fortschritt nicht gestoppt werden.
Um diese Probleme zu meistern, ist Bildung ein wesentlicher Schlüssel für Stefan Lorenz Sorgner. Mehr Bildung würde den weltweiten Lebensstandard heben und die Geburtenrate senken, so die pauschale Rechnung. Zu einer Steigerung der Intelligenz und der kognitiven Fähigkeiten des Menschen könnten aber auch biotechnologische Ansätze in Zukunft beitragen. Sogenannte Enhancement-Techniken, etwa auf pharmakologischer Basis, würden die Leistungsfähigkeit steigern.
Modafinil, Ritalin und andere Neuroenhancer könnten somit nicht nur amerikanischen Studenten helfen, ihre Prüfungen zu bestehen, sondern könnten möglicherweise auch die weltweite Förderung des Bildungs- und Intelligenzniveaus unterstützen. Dies bedeutet nicht, dass biotechnologische Innovationen im Bereich der Förderung der Intelligenz irgendwo politisch verpflichtend werden sollten.
Den Einwand, dass Maßnahmen der biotechnologischen Perfektionierung des menschlichen Körpers und damit verbunden der Lebensverlängerung nur einer kleinen Elite vorbehalten bleiben könnten, hält Stefan Lorenz-Sorgner in seinem Technikoptimismus für gut widerlegbar.
Ein gutes Beispiel ist hier das Mobiltelefon, das anfangs nur einigen Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen zur Verfügung stand, mittlerweile weltweit eine enorme Verbreitung gefunden hat. Wenn kognitive Enhancement-Technologien auf effiziente Weise den Bildungsstandard in Entwicklungsländern fördern könnte, dann würden die Herstellungskosten für diese Pharmaka wahrscheinlich ebenso sinken. Zusätzlich zu den kurz- und mittelfristigen Ansätzen hinsichtlich der Frage nach der Überbevölkerung ist es wichtig, eine Offenheit für neue Ansätze zu haben, auch wenn diese zunächst seltsam klingen mögen. Zum Beispiel haben Wissenschaftler in den Niederlanden Zebrafische genetisch so verändert, dass sie sich zum Teil mittels Photosynthese ernähren können und sich dabei leicht grün verfärben. Wäre diese Variante etwa auch für uns Menschen eine Option? Sind die Menschen der Zukunft in der Tat grüne? Ein Pionier der Luftfahrt, Wilbur Wright, hat noch 1901 Folgendes gesagt. Der Mensch wird es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu erheben. Ein führender Computerexperte, Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corporate, ist 1977 davon ausgegangen, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte. Diese Äußerungen könnten uns zu denken geben.
Die biologische Alternsforschung beschäftigt sich mit Modellorganismen wie Fruchtfliegen oder kleinen Würmern. Die dabei bereits erzielte Lebensverlängerung bis um das Zehnfache wirft die Frage auf, in welchem Ausmaß auch das menschliche Leben realistisch verlängert werden könnte. Der menschliche Körper ist viel komplexer, betont Peter Janssen-Dürr, Leiter der Abteilung für Molekular- und Zellbiologie am Forschungsinstitut für biomedizinische Alternsforschung der Universität Innsbruck.
Entsprechende Experimente werden auch mit Säugermodellen gemacht, insbesondere mit Mäusen, wo man mit Transgenen und Knockouts arbeiten kann. Auch hier kann man Verlängerungen der Lebensspanne erreichen. Da sind wir aber im Augenblick so bei 30% zusätzlich. Das heißt, wenn ich das auf den Menschen übertrage, dann reden wir da über 20, 30 mehr Jahre. Und wie gesagt, wir sind bei der Maus und nicht beim Menschen.
Peter Janssen-Dürr ist dennoch optimistisch. Vor dem Hintergrund der Evolution sei es nicht unmöglich, die menschliche Lebensspanne in Zukunft signifikant zu verlängern.
Die Evolution hat unser Genom nicht optimal darauf geformt, dass wir möglichst lang leben. Die Evolution sorgt dafür, dass wir so lange fit sind und eine optimale Fitness haben, bis wir uns reproduziert haben. Wenn ich jetzt aber einen Wurm sehe und ich mutiere ein einziges Gen und dann lebt der Wurm doppelt so lange, dann weiß ich, die Evolution ist nicht auf Langlebigkeit ausgegangen. Und das ist aus meiner Sicht die Chance, wo man sagt, das ist sicher bei den Genomen der höheren Organismen genauso. Und jetzt kommt aber die mühsame Fleißarbeit. Jetzt müssen wir in der biomedizinischen Forschung versuchen, in diesem komplexen Organismus Mensch so ähnliche Veränderungen herzubringen, die in den Würmern sehr leicht zu machen sind. Wir glauben, dass die Altersmechanismen in der Evolution konserviert sind. Das heißt, was den Wurm alt macht, macht im Prinzip auch den Menschen alt.
Regenerative Medizin, Stammzellenforschung und Gentherapie sind Ansätze, um die Lebensspanne des gesunden Menschen zu verlängern. Es stellt sich aber die Frage, ob und in welcher Form alle Zelltypen und Organe repariert oder ausgetauscht werden könnten.
Wir wissen also heute, dass es Stammzellen nicht nur in der Keimbahn gibt, sondern es gibt auch Stammzellen in nahezu jedem Organ. Gibt es Stammzellen, das ist also die Reservekapazität. Wenn ein Gewebeschaden auftritt, dann werden die Stammzellen mobilisiert und es kann eine defekte Struktur repariert werden. Die Methode, die Lebensspanne durch den Einsatz von Stammzellen zu verlängern, setzt aus meiner Sicht voraus, dass man diese Stammzellen in irgendeiner Weise beispielsweise konserviert. Das heißt, dass man dem jungen Organismus Stammzellen entnimmt, dass man diese Stammzellen in vitro unter sehr genau definierten Bedingungen vermehren kann und dann die Möglichkeit hat, weil, wie Herr de Grey das vorschlägt, alle 10 Jahre geht man nicht zum TÜV, sondern geht man zum Stammzell-TÜV und gibt neue Stammzellen. Das ist aus meiner Sicht sehr plakativ und plump gesprochen, aber gut, ist ja nur eine Idee.
Die Frage, wie sich ein drastisch verlängertes Leben auswirken würde, stellt sich in besonderer Weise beim menschlichen Gehirn, das in seiner einzigartigen individuellen Struktur nicht ausgetauscht werden könnte. Peter Janssen-Dürr.
Wenn ich jetzt ein Gewebe habe wie den Muskel, der geht kaputt, dann aktiviere ich die Stammzellen und habe einen neuen Muskel, bin fit, kein Problem. Was machen Sie im Gehirn? Wenn jetzt Neuronen kaputt gehen, natürlich können Sie die Neuronen auch ersetzen, aber der Punkt ist ja, das Gehirn ist ja ein komplex verschaltetes Netzwerk von Milliarden Neuronen und Sie werden diese Struktur nicht wieder hinbringen. Das heißt, wenn Sie das Gehirn reparieren, dann haben Sie ein junges Gehirn, aber sind nicht mehr derselbe.
Welche Auswirkungen hätte es für den wissenschaftlichen Fortschritt, wenn, bedingt durch extreme Langlebigkeit, viel mehr Generationen in alten akademischen Hierarchien nebeneinander tätig wären?
Wenn wir jetzt hier ewig leben würden, haben wir als Wissenschaftler natürlich ein Problem. Stellen Sie sich vor, alle Ihre Kollegen, die Sie ausgebildet haben und die jetzt den falschen Ideen nachjagen, die bleiben ihr Leben lang oben in der Hierarchie, nicht auszudenken.
Die demografische Forschung hat einen noch nie dagewesenen Anstieg der Lebenserwartung seit Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert. In vielen Industriestaaten beträgt der Zuwachs rund 3 Monate pro Jahr, zu verdanken einer kontinuierlichen Verringerung der Sterblichkeit. Misst man das Alter durch Sterblichkeit, so Jutta Gampe, Leiterin des Arbeitsbereiches Statistische Demografie am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock, so drängen wir bereits jetzt das Altern massiv zurück.
Wenn Sie die Rekordlebenserwartung heute betrachten, dann sind es Japanerinnen. Und die heutige Rekordlebenserwartung oder letztes Jahr, die ist über 86 Jahre im Schnitt. Das heißt, die Lebensbedingungen haben sich innerhalb von etwas mehr als anderthalb Jahrhunderten in dem jeweils, was Lebenserwartungen anlangt, Vorreiterland, von 45 auf über 86 Jahre erhöht. Das Zweite ist, dass wir diese Rekordlebenserwartung nicht nur 1840 und 2012 kennen, sondern wir kennen natürlich auch den Weg dazwischen. Und das, was das Spannende ist, und das macht es Demografen dann letztlich wieder leichter, auch Vorhersagen zu machen, ist, dass diese Rekordlebenserwartung zwischen 45, 1840 und jetzt über 86 Jahren extrem regulär, nämlich linear angestiegen ist, mit einem Anstieg von 3 Monaten pro Jahr. Und das ist etwas, was Demografen, Mediziner, Epidemiologen extrem überrascht hat, dass diese ganzen Umwälzungen, die zwischen 1840 und 2012 stattgefunden haben, von Lebensbedingungen, sanitären Einrichtungen, allem medizinischen Fortschritt, dass das letztlich ein sehr kontinuierlicher, aber sehr dramatischer Anstieg an Lebenserwartung mit sich gebracht hat.
Steht dieser Anstieg an Lebenserwartung in Industriestaaten um durchschnittlich 2,5 bis 3 Jahre pro Jahrzehnt bereits vor einem Ende? Und ist insbesondere bei Rekordhaltern eine Verlangsamung zu verzeichnen? Dafür gibt es in der statistischen Demografie keine Hinweise, so Jutta Gampe.
Für Länder wie Deutschland, Österreich, die in ihrer Lebenserwartung 3, 4 Jahre hinter Japan hinterherhängen, die haben jetzt schon Potenzial, diese Lebenserwartungssteigerung noch aufzuholen, weil es geht offensichtlich besser. Und das Ganze, das ist natürlich alles immer noch auf den gleichen durch Evolution geprägten Menschen. Das ist die gleiche DNA, das ist von den evolutionären Bedingungen, die paar Generationen, die da dazwischen liegen, die machen keinen Unterschied. Das heißt, was wir daraus erkennen können, ist, dass dieser Fortschritt von mehr als 40 Jahren in der Lebenserwartung, der sich natürlich speist durch Reduktion in der Sterblichkeit, dass das etwas ist, was sozusagen nicht in uns eingebaut ist, sondern was im Wesentlichen ein sehr komplexes Zusammenspiel von ökonomischem Fortschritt, besseren Lebensbedingungen, medizinischem Fortschritt und menschengemachter Umwelt ist.
Sollte es durch Eingriffe in den Organismus zu einer zusätzlichen Verlängerung des Lebens kommen, hätte das weitreichende Folgen für den sozialen Wandel, weit über die bisherige Gesellschaft des langen Lebens hinaus, betont der Soziologe und Gerontologe Andreas Motel-Klingebiel von der Linköping-Universität in Schweden.
Aus der Sicht der Gerontologie oder der sozialen Gerontologie gilt ja ohnehin viel mehr und das seit Jahren. Es kommt nicht darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es ist die Frage nach der Qualität des Daseins und eben nicht die Frage nach der bloßen maximalen oder mittleren Dauer. Das heißt also auch die Frage möglicherweise nach den Kosten der Verlängerung dieser Dauer, die möglicherweise im Bereich der Qualität liegen können.
Eine weitere künstliche Lebensverlängerung würde die Lasten zwischen den Generationen neu verteilen. Auch Fragen zur Produktivität und Innovationskraft der Gesellschaft wären neu zu stellen, ebenso wie zur sozialen Gerechtigkeit und einem friedlichen Zusammenleben. Das gilt aber auch schon für die bestehende Gesellschaft des langen Lebens.
Die Gesellschaft des langen Lebens ist also ein ambivalenter Erfolg der Moderne. In diesem Zusammenhang kann von einem Sieg über den Tod in der goldenen Zeit der Ausdehnung der Lebensspanne eigentlich nicht die Rede sein. Wir haben zwar 2 bis 3 Jahre pro Jahrzehnt gewonnen in dieser Zeit, haben aber eigentlich in der Zeit ein Jahrhundert erlebt, das man eigentlich als Gemetzel beschreiben kann. Das heißt, der Tod ist überhaupt nicht unbedingt daran gebunden, dass wir die Lebensspanne in irgendeiner Weise verlängern. Vielmehr kann man sagen, dass möglicherweise sogar die Konflikte, die Verteilungskonflikte um Lebensqualität und Überlebensrisiken eher zugenommen haben, als dass sie verringert wurden. Vor diesem Hintergrund ließe sich nur trefflich darüber diskutieren oder polemisieren, wie sich der Wandel von der Gesellschaft des langen Lebens zu einer, sagen wir, Gesellschaft der Verheißung ewigen Lebens gestalten sollte. Einige Szenarien waren ja schon mal angesprochen, also die überfüllte Welt, die totalitäre Welt des Nichtalterns oder die Welt der Alten, die nicht altern ohne Kinder. Vielleicht die Verbindung des Risikos des Todes ohne Alterung bzw. Nachalterung. Und dann die alternde Gesellschaft der ewig Nichtalten.
Der amerikanische Zukunftsforscher Raymond Kurzweil, Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, geht davon aus, dass in spätestens 20 Jahren Nanobots, Roboter im Kleinstformat, in unserem Körper Krankheitserreger und schädliche Stoffe aufspüren, zerstören und unsere Gene instand halten werden. Technologische Verbesserungen und genetische Veränderungen des Körpers, auch wenn sie der Lebensverlängerung dienen sollten, werden in Europa viel befangener und kritischer diskutiert als beispielsweise in den USA, stellt der Philosoph Stefan Lorenz-Sorgner fest.
Wenn wir von genetischen Veränderungen hören, dann geht bei vielen im deutschsprachigen Raum eine Alarmglocke auf. Dann werden wir ängstlich, weil wir denken sofort an Vorgänge der Eugenik. Hier wird Selektion betrieben. Hier entscheiden Menschen über eine genetische Zusammensetzung von anderen Menschen. Ich denke aber, es geht nicht darum, dass Entscheidungen über eine genetische Zusammensetzung, über eine Selektion auf politischer Ebene getroffen wird, sondern es geht ausschließlich darum, entweder dass Personen über ihre eigene genetische Modifikation eine Entscheidung treffen, beziehungsweise dass Eltern eine Entscheidung über bestimmte Veränderungsprozesse bei ihren Kindern treffen.
Erst ein noch weit fundierteres Verständnis der Grundlagen des Alterns bei Menschen wird zeigen, ob sich auch ein Heilverfahren dagegen entwickeln lässt. Isolierte Hightech-Lösungen gegen das Altern, die aus Kostengründen zunächst wohl nur Eliten offenstehen würden, sollten aber nicht das Ziel der Alternsforschung sein, meint der Biologe Peter Janssen-Dürr.
Ich glaube, hier ist kreative Forschung für mindestens 10 Jahre notwendig. Und dann kommt vielleicht eines Tages der Aha-Effekt, dass man sagt, alle diese ganzen altersabhängigen Veränderungen, die beruhen auf einem oder zwei Prozessen, die wir nur nicht erkannt haben. Dann fällt es einem von Schuppen von den Augen und dann ist das, was man dann machen kann, auch nicht mehr teuer und exklusiv und hochtechnisch, sondern da wird man sagen, mein Gott, wieso sind wir nicht da gleich drauf gekommen? Also ich glaube, das Heilsversprechen ist durchaus möglich. Natürlich wollen wir nicht das Leben verlängern und dann ewig siech sein. Und im Augenblick wird das verlängerte Leben als ein Kostenproblem betrachtet. Und ich denke, wenn man das verlängerte Leben mit einer guten Qualität ausstattet, dann ist ja das Kostenproblem weg. Weil wer sagt mir, dass jemand, der 120 Jahre fit ist, mit 65 in Pension gehen soll? Das wäre ja Unsinn.
Utopische Verheißungen einer unbegrenzten Lebensdauer hält auch die Demografin Jutta Gampe für kontraproduktiv. Vielmehr sollten schon bestehende oder sich abzeichnende Verlängerungen der menschlichen Lebensspanne mit ihren Konsequenzen in der Gesellschaft verstärkt diskutiert werden.
Natürlich muss ein längeres Leben auch finanziert werden. Und natürlich stellt sich die Frage der Generationengerechtigkeit. Und natürlich ist es klar, dass diese längeren Lebensspannen durch Wohlstand und durch Bruttonationalprodukt letztlich finanziert wird. Und wie das zu regeln ist und wie das den absehbaren, zwar langsam sich entwickeln, aber absehbaren Entwicklungen, wie das zu gestalten ist, das ist längst überfällig. Und natürlich sind da Diskussionen über steigendes Renteneintrittsalter und ähnliche Dinge dringend notwendig.
Sollte in Zukunft die Lebenserwartung, wie erwartet, weiter steigen, sehen manche mit diesem Szenario die Gefahr einer Überbevölkerung verbunden. Nicht so die Demografin Jutta Gampe.
Wenn wir über so diese Rekordlebenserwartung und die 3 Monate pro Jahr und Lebensspannen in die 100 hinein für viele sprechen, sprechen wir von entwickelten Industrieländern. Wir sprechen nicht über südlich der Sahara Afrika. Aber wir werden weniger. Deutschland schrumpft. Wir werden immer älter und haben immer weniger Kinder. Und letztlich haben wir einen demografischen Wandel, der auf zwei Seiten sozusagen uns in die Zange nimmt. Aber Überbevölkerung ist in den entwickelten Industrieländern kein Problem.
In den Industriestaaten erreichen die Menschen im Durchschnitt heute das hohe Alter in besserer Gesundheit als die vorangegangene Generation. Der Rückgang der Sterblichkeit ab einem Alter von 80 Jahren macht an die 40% des jüngsten Fortschritts in der Lebenserwartung aus, wie Demografen berechnet haben. Die globalen Unterschiede sind dabei aber teilweise enorm. Der Soziologe und Gerontologe Andreas Motel-Klingebiel:
Wir haben teilweise umgekehrte Entwicklung, auch gerade in Afrika, auch unter Bedingungen von AIDS. Und wir haben aber auch Umkehrungen von Entwicklung aufgrund gesellschaftlicher Umbrüche. Das beste Beispiel ist Russland, wo es dann doch sehr stark in der Stagnation der Lebenserwartung eingetreten ist. Aber man kann es in vielen anderen Gesellschaften der Welt zeigen, dass wir einfach nicht notwendigerweise einen stabilen Trend oder einen unumkehrbaren Trend haben, sondern dass dieser Trend doch relativ fragil ist. Und solange wir halt auch innerhalb von Deutschland oder wahrscheinlich auch von Österreich immer noch die Situation haben, dass die gesunde Lebenserwartung von Akademikern die Lebenserwartung überhaupt übertrifft, dann denke ich, dass wir noch ein ganz anderes Problem haben, was die Lebenserwartung angeht, als Ausdruck von Ungleichheit oder Ausdruck von Lebensqualität in modernen Gesellschaften überhaupt.
Der Philosoph Stefan Lorenz-Sorgner ist optimistisch, dass technologische Innovationen, die zur Lebensverlängerung beitragen könnten, nicht nur einer kleinen Gruppe zur Verfügung stehen werden, zumindest in den Industriestaaten.
Wir müssen uns nur mal vorstellen, vor 250 Jahren hatten wir noch keine Impfung. Vor 200 Jahren hatten wir noch keine Anästhetika. Vor 150 Jahren hatten wir noch keine Antibiotika. Ich bin enorm froh, dass wir diese ganzen biotechnologischen Innovationen jetzt haben. Deswegen müssen wir uns immer bewusst sein, wohin uns diese Innovationen bereits gebracht haben. Und wir haben Grund anzunehmen, dass neue Innovationen uns eben noch neue Fähigkeiten, eine Erweiterung der Lebensspanne mit sich bringen.
Anders als bei der Möglichkeit, sich gegen Krankheiten wie Grippe impfen zu lassen, ist beim gegenwärtigen Stand der Alternsforschung eine pharmakologische Behandlung des gesamten Alterungsprozesses noch nicht in Reichweite. Der Alternsforscher Peter Janssen-Dürr setzt deshalb auch persönlich auf Prävention.
Wir sind nicht so weit, dass wir einen kausalen Mechanismus haben, der das Altern so wie eine Hepatitis B-Virus-Infektion monokausal bedingt. Beim Aging ist es so, wir wissen erstens, dass es nicht ein Problem ist, sondern dass es viele Probleme sind. Und wir wissen zweitens, wir haben keine Handhabe, wie wir das machen sollen. Für mich selber ziehe ich den Schluss, dass ich mich vernünftig ernähre und vernünftig bewege. Und das sind die Sachen, die im Augenblick unsere Handhabe sind. Das wird nicht auf Dauer so bleiben.
An diesem Punkt setzt das Wunschdenken wieder ein. Deshalb wurden die Referenten beim Ernst-Mach-Forum abschließend auch gefragt, wie sie persönlich eine zusätzliche Lebenszeit von 200 Jahren als unverhofftes Geschenk aufnehmen würden. Mit welchen Hoffnungen und welchen Befürchtungen? Die Demografin Jutta Gampe, der Philosoph Stefan Lorenz-Sorgner und der Alternsforscher Peter Janssen-Dürr.
Also wenn Sie mir 200 Jahre schenken, würde ich sagen, sehr freundlich, sehr großzügig, leider unrealistisch für meinen Geburtsjahrgang. Aber die 50 bis 60 Jahre, die möglicherweise mit großer Wahrscheinlichkeit noch kommen, die machen mir keine Angst. Wenn ich weiter dem frönen kann, was mir jetzt Freude macht, beispielsweise dazu beitragen, dass diese kommenden 50 Jahre gute Jahre werden, bin ich hochzufrieden und bin sehr optimistisch, dass das gelingt.
Wenn die einzelnen Lebensphasen weiterhin so bestehen, weil sie in der Proportion, wie sie gegenwärtig vorhanden sind, und besonders die Gesundheitsphase, die Phase des mittleren Alters, vielleicht besonders weit ausgedehnt sind, dann würde ich mich über 200 Jahre natürlich sehr freuen. Ich liebe die Oper, ich liebe guten Wein. Es gibt so viele Opern und Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn mir dafür mehr Zeit zur Verfügung stünde.
Die übernächste Generation hat diese 200 Jahre und wird damit keinen Blödsinn machen. Die ganze Problematik der gesellschaftlichen Statik, die sich ergibt, wenn alle Vorgänger auf einmal immer da sind, ja, die ist ja von der Zeit, ob sie mir jetzt 200 Jahre schenken oder 1000 Jahre schenken, ist ja egal. Hauptsache, es ist ein Ende absehbar. Wenn sie mir das ewige Leben schenken würden, dann würde ich fragen, wie wollen sie denn das machen?
Was wäre, wenn wir ewig lebten? Visionen, Versprechungen und Einwände. Sie hörten einen Bericht vom 22. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen in den Dimensionen Die Planetenjägerin. Ein Porträt der österreichischen Astrophysikerin Lisa Kaltenegger.